Warum sind kundenfreundliche Lösungen im Customer Service so wichtig? Wie viele Freiheitsgrade sollte ein Mitarbeiter bei seiner Entscheidung haben? Und wie schafft man gemeinsam die beste Lösung für die Kunden? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom ICIM und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Scopus Connect, dein perfekter Ansprechpartner, um Customer Experience Management professionell im Unternehmen zu etablieren. Scopus Connect ist als Teil der Scopus-Gruppe der spezialisierte One-Stop-Shop für die Konzeption und technische Umsetzung von Best-in-Class Customer Experience und Insights-Community-Lösungen. Als führender Anbieter in der Dachregion hilft Scopus Connect seinen Kunden, die eigenen Kunden besser zu verstehen und attraktivere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Der langjährige Qualtrics-Partner verfügt zudem über umfassende Erfahrung, wie man Kundenfeedback in Echtzeit erfasst und darauf basierend wirksame Maßnahmen ableitet. Das Ergebnis? Positivere Kundenerlebnisse und eine starke emotionale Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen. Mehr Informationen findest du auf der Website www.scopus-connect.de. Haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter desselben Unternehmens sehr unterschiedlich mit ihrem Anliegen umgegangen sind? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Kürzlich habe ich im Kontaktcenter eines großen Unternehmens angerufen und eine fehlerhafte Sendung reklamiert. Der Artikel war offensichtlich schon mal versandt worden, weil die Packung beschädigt war. Als mir dies das letzte Mal passierte, hatte mir ein sehr freundlicher Mitarbeiter sofort angeboten, mir 15% des Kaufpreises zurückzuerstatten oder kostenfrei die Ware zurückzuschicken. Innerhalb von einer Minute waren wir handelseinig. Diesmal war es ähnlich, Verpackung beschädigt, und ich hatte keine große Lust, das Paket zurückzuschicken, weil der Artikel selbst ja in Ordnung war. Nur diesmal lief die Sache deutlich umständlicher ab. Der ebenfalls sehr freundliche Mitarbeiter fragte erst eine Reihe von persönlichen Daten ab. Dann fragt er mich, was ich mir als Lösung vorstelle. Als ich nachhake, was er mir anbieten könnte, zögerte er und meinte umständlich, man könnte zurücksenden oder eventuell einen Nachlass auf den Artikel geben. Er müsse aber erst prüfen, ob das bei dem Artikel geht. Nach einer Minute Wartezeit bot er mir 10%. Ich fragte, warum ich beim letzten Mal 15% angeboten bekam bei einem vergleichbar teuren Produkt. Die Antwort: Ich muss mit meinem Vorgesetzten kurz reden, vielleicht geht da ja noch was. Wieder eine Minute Wartezeit und wir konnten uns auf einen Preisnachlass von 4,20 Euro einigen. Während ich beim ersten Mal zwar zunächst verärgert war, weil die Ware nicht neu bei mir ankam, war durch die schnelle Problemlösung mein Zorn ebenso schnell verraucht. Im zweiten Fall war ich eher mehr genervt, weil ich für dasselbe Ergebnis einen viel zeitfressenderen Entscheidungsweg erlebt hatte, bei der im Raum stehenden Summe eigentlich absurd. Offensichtlich hatte aber der eine Mitarbeiter sich mehr Entscheidungsspielraum genommen als der andere, oder er ist mittlerweile wegen 3,36 Euro entlassen worden. Wir wissen, dass im Contact-Center der größte Kundennutzen durch eine schnelle Problemlösung entsteht. Über die Höhe der Entschädigung bei Summen unter 5 Euro zu verhandeln, zahlt sicher nicht auf eine schnelle Problemlösung ein. Bei Summen über 50 Euro hat sicher jeder Kunde Verständnis, wenn man etwas bürokratischer zur Sache gehen muss. Kurzum, Unternehmen müssen einen Weg finden, einerseits schnelle, kundenfreundliche Entscheidungen im Kontaktcenter zu ermöglichen. Gleichzeitig sollte auch nicht jeder nach Gutdünken entscheiden dürfen. Und überhaupt, was wäre denn eigentlich eine gute Entscheidung, sowohl für den Kunden als auch für das Unternehmen? Genau dieses Problem hatte Sibylle Reichenecker. Sie ist Abteilungsleiterin Kundenservice bei der SV Sparkassenversicherung in Stuttgart. Unterstützung bei der Problemlösung erhielt sie von Michael Kullmann, Managing Partner und Gründer der MSR Consulting Group in Köln. Zusammen haben sie das Problem gelöst. Mit Schwarmintelligenz, viel Motivation der Mitarbeiter und einem erfolgreichen Change-Prozess für das gesamte Team. Und weil das alles so spannend und unmittelbar in der Praxis umsetzbar ist, haben wir daraus eine Sendung gemacht. Hallo Sibylle und Michael, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo.
Hallo.
Sibylle, du bist Abteilungsleiterin für den Kundenservice der SV, der Sparkassenversicherung Holding in Stuttgart. Könntest du ganz kurz erläutern, für welche Kundengruppen die SV ihre Leistungen anbietet?
Ja, also wie es der Name schon sagt, wir sind ein Unternehmen der Sparkassenfinanzgruppe. Und mit unseren Partnern sind wir insgesamt sehr in der Fläche vertreten, also sehr nah auch bei unseren Kunden. Wir sind ein Regionalversicherer und unser Tätigkeitsschwerpunkt liegt in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Wir haben rund 4 Millionen Kunden und 5000 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Und damit sind wir auch einer der größten öffentlichen Versicherer in Deutschland. Und was wir anbieten, ist ein umfassender Versicherungsschutz für alle Privat- und Firmenkunden, sei es zu Komposit oder zu Leben oder auch zur Altersvorsorge. Und darüber hinaus bieten wir auch ganz attraktive Services und Dienstleistungen für unsere Kunden an.
Und Michael, du bist Managing Partner bei der MSR Consulting Group in Köln. Ihr seid ja kürzlich vom Wirtschaftsmagazin Brand 1 als eine der besten Unternehmensberatungen Deutschlands ausgezeichnet worden und das darüber hinaus schon zum dritten Mal. Auf welche Industrien und Anwendungsfelder habt ihr euch bei MSR denn spezialisiert?
Uns gibt es seit ungefähr 30 Jahren am Markt und also von Beginn an haben wir uns auf drei wesentliche Branchenfelder konzentriert. Und um das mal ein bisschen flapsig zu beschreiben, also ein Feld ist alles, was Räder hat. Im Wesentlichen ist das die Automobilindustrie, aber das geht auch bis in die Baumaschinen hinein, also durchaus auch Kettenfahrzeuge, also alles, was sich bewegt auf irgendwelchen Flächen. Das ist einer unserer Schwerpunkte. Dann haben wir uns darüber hinaus konzentriert auf so mittelständische Weltmarktführer, die man so typischerweise so auf der Schwäbischen Alb kennt, also klassisches Exportgeschäft, Industriegüter und Maschinenbau. Und der dritte Sektor, da ist die Verbindung jetzt auch zu Sibylle da, das ist der Finanzdienstleistungsschwerpunkt, den wir haben und hier insbesondere das Themenfeld Versicherungen. Ja, was verbindet das alles zusammen? Also das Gemeinsame, unsere DNA ist im Grunde, wie können wir es schaffen, diesen Unternehmen dabei zu helfen, Produkte, ihre Abläufe, aber auch Services perfekt an Bedürfnissen und Erwartungen von Kunden auszurichten. Jetzt muss man sagen, dieses Thema Customer Centricity oder irgendein anderer Begriff, da gibt es ja viele Begrifflichkeiten, die sich um dieses Themenfeld ranken. Das ist ja kein wirklich neues Thema. Das hat aber durch das zugespitzte Branding auf CX in den letzten Jahren einen ganz großen Aufmerksamkeitsschub bekommen. Und das freut uns natürlich sehr.
Eines dieser Verfahren oder Vorgehensweisen, die ihr für eure Kunden entwickelt habt, wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Es ging da vor allem um den Kundenservice bei der SV. Meine Frage an die Sibylle ist, wie viele Mitarbeiter arbeiten denn derzeit bei der SV im Kundenservice?
Ich drück's mal so aus, von der Maßnahme, die wir zusammen mit Michael und seinem Team gemacht haben, waren im operativen Kundenservice unmittelbar 130 Mitarbeiter betroffen, mit dem Schwerpunkt telefonischer Service, und darüber hinaus arbeiten aber auch noch weitere 100 Mitarbeiter mit Schwerpunkt Korrespondenz in unserem Service. Und die telefonieren auch immer wieder mit, also in Lastspitzen. Und deswegen haben wir die auch im Nachgang mit eingebunden in die Maßnahme.
Versicherungsleistungen und Prozesse im Versicherungswesen sind ja durch die Aufsichtsbehörden normalerweise wahnsinnig reglementiert. Und entsprechend umfassend müssen bestimmt auch die Mitarbeiter im Kundenservice geschult werden. Wie lange dauert es denn, bis ein neuer Mitarbeiter alle Regelungen, die es da zu beachten gibt, verstanden hat?
Also jetzt mal unabhängig von den aufsichtsbehördlichen Regelungen, Anforderungen auch aus IDD, legen wir tatsächlich relativ großen Wert auf eine gute Ausbildung und auch eine gute Qualifikation unserer Mitarbeiter. Und bis ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin am Telefon alle sogenannten Skills abdecken kann, da wird es circa ein halbes bis ein ganzes Jahr. Vielleicht kurz zur Erläuterung. Unter Skill verstehen wir fachlich die Beauskunftung zum Beispiel im Haus. Das heißt, alle Fragen rund ums Gebäude, auch zu Hausrat, Haftpflicht und so weiter. Dann rund um Leben und die Altersvorsorge und natürlich rund um Kraftfahrt. Und vielleicht auch, um den Anspruch zu verdeutlichen, wir haben in unserem Bereich eine finale Abschlussquote schon im Erstkontakt, die bei rund 75% liegt. Und was uns auch darüber hinaus wichtig ist, das sind zum Beispiel so weiche Faktoren wie der empathische Dialog einfach mit unseren Gesprächspartnern.
Und wenn du jetzt gerade den empathischen Dialog ansprichst, das bedeutet ja in der Regel auch, dass man nicht nur ein starres Skript befolgt und sich dann einfach ganz extrem an das hält, was da vorgegeben ist, sondern durchaus auch mal Ermessensspielräume hat und die dann im Prinzip im Einzelfall eben entscheiden. Was wären denn so typische Beispiele aus deinem Bereich, wo sich ein Mitarbeiter ganz bewusst auch diesen Ermessensspielraum geben darf?
Ich gehe mal eine Stufe zurück und versuche es mal etwas grundsätzlicher zu formulieren. Also tatsächlich ist es so, dass jeder Mitarbeiter bei jedem Gespräch natürlich einen gewissen Ermessensspielraum hat und er darf auch bewusst seine Individualität beibehalten. Wir wollen ja, dass unsere Mitarbeiter zum einen authentisch sind und zum anderen auch flexibel bleiben. Der Auslöser dafür, dass wir uns näher mit den Ermessensspielräumen beschäftigt haben und einen Rahmen schaffen wollten, hängt damit zusammen, dass wir zum einen an 6 Standorten vertreten sind und zum anderen immer eine Zuleitung zu dem Mitarbeiter erfolgt, der sozusagen am längsten gewartet hat und über auch den entsprechenden Skill verfügt. Damit kann es natürlich passieren, dass zu einem denselben Sachverhalt eine etwas andere Auskunft erteilt wird. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Mentalitätsunterschiede. Ein Mitarbeiter achtet mehr auf Kennzahlen und Schnelligkeit, während ein anderer dem Kunden möglichst auch sein ganzes Fachwissen zugänglich machen möchte. Aber um deine Frage tatsächlich konkret zu beantworten, fachliche Beispiele wären jetzt aus der Lebensversicherung Ablauf beispielsweise oder Anfragen zu Kündigungen, das Erbringen von Nachweisen oder auch beim Erwerb eines Gebäudes. Im letzteren Fall beispielsweise, wenn der Erwerber wissen möchte, was jetzt zu tun ist, nachdem er das Gebäude erworben hat. Da gibt es viele Beispiele, aber nicht alle haben natürlich die gleiche Priorität.
Michael, du könntest sicher noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele aus anderen Industrien nennen. Und deshalb habt ihr euch ja auch damit beschäftigt, mit Ermessensspielräumen ein bisschen systematischer umzugehen. Aber ganz grundsätzlich, was ist denn überhaupt so problematisch an Ermessensspielräumen im Kundenservice aus deiner Sicht?
Ich finde, die Beispiele, die Sibylle jetzt gerade am Ende gebracht hat, die machen ja deutlich, dass das für den Kunden häufig total emotionale Erlebnisse sind. Also die Auszahlung einer Lebensversicherung oder ich erwerbe ein neues Haus, das sind so, also once in a lifetime passiert das ja aus Kundenseite. Und das macht, glaube ich, die Brisanz auch so ein bisschen klar. Also aus der Sicht des Versicherers ist es ein Routinevorgang, aber für den Kunden ist es so ein einmaliges Erlebnis, was er letztendlich hat. Und was wir feststellen ist, diese Spielräume, die Mitarbeiter dort haben, die ergeben sich ja entlang ganz typischer Zielkonflikte. Ich mache mal so ein paar Beispiele. Bleibe ich als Mitarbeiter treu im Prozess oder sorge ich dafür, dass es jetzt ausnahmsweise mal besonders schnell geht? Dann haben wir so dieses Thema Zuständigkeitsprinzip versus Kümmererprinzip. Bin ich eigentlich zuständig oder sage ich, ich kümmere mich jetzt um das Anliegen des Kunden? Ich stelle den ganz voran. Kulanz versus Kostendisziplin. Wir könnten das fortsetzen, was diese Zielkonfliktlinien beschreibt. Und ich finde, auf den ersten Blick klingt das ja überhaupt nicht problematisch, dass ein Mitarbeiter Ermessensspielräume hat. Wie Sibylle, wie du es gesagt hast, ne, die Unternehmen wollen ja gerade Mitarbeiter, die mitdenken und auch die im direkten Kundenkontakt flexibel reagieren können. Wir stellen nur immer wieder fest, dass dieses sinnvolle Mitarbeiten häufig dort endet, wo Mitarbeiter ihre persönliche Komfortzone dauerhaft verlassen müssen oder wo der situative Arbeitsdruck dauerhaft hoch ist. Also Stichwort Arbeitsrückstände in der Assekuranz ist ein grundlegender Painpoint an der Ecke. Und da wird es natürlich dann schwierig für den Einzelnen. Also der ein bisschen geschmeidiger ist, sagt, das halte ich aus und bleibt dicht am Kunden dran. Der den Druck aber sehr nah an sich ranlässt, sagt, keine Zeit, der Call darf nicht länger als 20 Sekunden beispielsweise brauchen. Ja. Also ich glaube, daran wird sehr schnell deutlich, woran das liegt. Und ich finde, es ergeben sich daraus Probleme, sowohl für die Kunden, aber auch für die Mitarbeiter. Ich bleibe mal bei der Kundenschnittstelle als erstes. Also für den individuellen Kunden heißt das häufig auch, und das haben wir oft genug gesehen in diesen ganzen Customer-Feedback-Systemen, die wir haben, ich muss nur oft genug nerven, dann bekomme ich auch das, was ich will. Ja, das heißt also, ich rufe einmal an, mir gefällt die Antwort nicht, und dann rufe ich einfach eine Stunde später nochmal an, habe einen anderen Mitarbeiter und von dem kriege ich das, was ich möchte. Und das ist für den Kundenstamm in Summe problematisch, finde ich, weil es gelingt nicht, ein einheitliches Markenbild nach draußen zu kommunizieren. Und für die Mitarbeiter, glaube ich, ist es auch problematisch. Sie empfinden aufgrund dieser Unklarheit häufig auch Unsicherheiten. Und es macht auch das Einarbeiten neuer Kolleginnen und Kollegen schwer. Sibylle, du hast das beschrieben, ne? Ihr braucht lange, bis jemand das Skill letztendlich hat. Und wenn er sozusagen vom einen Kollegen den Standard häufig hört und von der nächsten Kollegin einen anderen Standard, ist das natürlich für die Einarbeitung schwierig.
Und ihr habt dann, um genau diese Graubereiche eigentlich zu reduzieren, eine Methode entwickelt, die den Mitarbeiter auch ins Zentrum der Problemlösung stellt. Das war auch der Grund, weshalb wir uns jetzt ja in dieser Folge mit diesem Thema und mit dieser Methode beschäftigen. Warum ist denn der Fokus auf den Mitarbeiter so wichtig?
Die Erfahrung, die wir gesammelt haben, ist im Grunde, dass diese Fokussierung auf die Personen im Unternehmen, die täglich im Kundenkontakt stehen und die auch die Probleme im Kundenservice am eigenen Leib spüren, das ist für uns der Dreh- und Angelpunkt für so einen nachhaltigen, ja, ich nenne den Modebegriff mal so einen nachhaltigen Change Richtung Kunde. Also wenn das nur top-down passiert, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, gelingt eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt ist es ja so, also auch die Versicherungsindustrie gilt ja auch als eine sehr traditionelle Branche. Und da ist es auch noch nicht allzu lange her, dass Veränderungen eher top-down per Anweisung von oben nach unten stattgefunden haben. Die Realität war allerdings auch in der Vergangenheit oft so, dass das nie so eine exakte Exekution war, sondern dass so Parallelrealitäten entstanden sind im Verborgenen. Ich will mal kurz ein Beispiel machen und bewusst jetzt aus einem anderen Haus, wo wir das erlebt haben. Also wir haben uns auch dort mit der Auszahlung von Lebensversicherungen beschäftigt. Und jetzt ist ja für die Assekuranz ein Problem, dass es da so viele Altverträge gibt, wo noch hohe Zinsen existieren, ja. Und im Grunde mögen die Versicherer diese Verträge nicht, weil sie extrem kostenbelastend sind. So, und jetzt rufen Kunden an und sagen, ich hätte die gerne vorzeitig ausbezahlt, meine Lebensversicherung. Und typischerweise, wenn man kundenorientiert vorgeht, sagt man, alles klar, wir beraten den Kunden, was das für Konsequenzen hat, wenn er die vorzeitig auflöst, verliert er irgendwelche Überschussansprüche etc. und so fort und seine Altersvorsorge ist dezimiert. Das wäre eigentlich im Sinne des Kunden. So, und wir haben mit Mitarbeitern gesprochen, die sagen, im Grunde würden wir auch gerne so beraten und wir tun das auch teilweise. Die Aufgabe von oben ist aber, so wie es sich um einen solchen Altvertrag handelt, bitte bloß nicht beraten, also eher vorzeitig abstoßen. Und da merkt man, in welche Konfliktlinien Mitarbeiter auch kommen können an der Ecke. Und selbst wenn top-down so ein Befehl kommt von oben, macht das doch bitte so, entstehen dann doch so Parallelwelten. Das finde ich ganz spannend eigentlich, ja. Ja, für die Kundenthemen, finde ich, gilt besonders, an den Kern von Problemen kommt man eigentlich nur in den Kundenschnittstellen wirklich ran, wenn man die Initiative der Betroffenen nutzt und das sind die Mitarbeiter. Ja. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu, zu dieser Fragestellung. Es rückt ja auch eine neue Generation von Mitarbeitern nach, die was bewegen wollen, die sich gestalterisch einbringen wollen in die Unternehmen und die darin auch, also auch so ein Modebegriff, darin sehen die den Purpose, ja, also in ihrer Arbeit. Und ich glaube, Sibylle, kannst du wahrscheinlich bestätigen, ihr trefft zunehmend auf jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Serviceeinheiten, die genau diese Freiheit auch nutzen wollen und sagen wollen, ich bringe mich ja gerne ein in die Ableitung neuer Standards für unsere tägliche Arbeit.
Ja, dann lasst uns doch gleich konkret werden, Sibylle. Michael hatte ich eh schon angesprochen. Ihr habt zusammen mit MSR, also das Projekt Graubereiche reduzieren, bei der SV gestartet. Was war denn da dann der erste Schritt mit deinem Projektteam?
Da haben wir natürlich in einem Schritt vor dem eigentlichen Workshop erstmal die Kommunikation in Richtung unserer Mitarbeiter gemacht, um zu verdeutlichen, warum wir die Maßnahme machen und was dabei unser Ziel ist. Und als nächstes wollten wir von jeder Abteilung unseres Kundenservices und auch von jedem Standort 2 bis 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen, die Spaß haben. Ich beziehe mich da auf die Aussage von Michael, Spaß haben, bei einem solchen Thema auch mitzuwirken und fachlich auch die Tiefe und die Breite haben, um da gut aufgestellt zu sein. Und ich möchte es nochmal betonen, unsere Mitarbeiter, sie sind für uns enorm wichtig und auch als Multiplikatoren wichtig. Und der Workshop selber hat dann mit 13 Mitarbeitern stattgefunden und 2 Abteilungsleitern, eine davon war ich dann. Der Workshop selber, da waren dann Michael mit 2 seiner Kolleginnen dabei, die uns moderiert haben. Und nach einer kurzen Erläuterung auch zum Vorgehen sind wir allerdings sehr schnell auch sehr konkret geworden und haben in Kleingruppen 20 Beispiele erarbeitet, die am häufigsten vorkommen, die natürlich auch unseren Mitarbeitern aufgefallen sind. Und was für mich auch nochmal eine gute Erfahrung war, dass selbst die 15 Teilnehmer sehr unterschiedliche Ansätze im Alltag leben. Und wir haben darüber hinaus dann auch noch zurückgegriffen auf Erfahrungen unserer Kolleginnen und Kollegen, die wir selber am Telefon tatsächlich auch erleben.
Diese Sammlung an Situationen mit Ermessensspielräumen, ist das im Prinzip in diesem Workshop zum ersten Mal strukturiert worden oder hattet ihr da vorgearbeitet oder hat sich das eben so entwickelt und habt gesagt, das sind jetzt mal die 20 Beispiele, mit denen wir weiter?
Das hat sich tatsächlich im Laufe des Tages und in den Diskussionen im Workshop entwickelt. Dabei war natürlich auch die Moderation von Michael und seinem Team mit ihrer Erfahrung eine große Hilfe. Ich glaube, alleine hätten wir das so nicht hingekriegt, in der Kürze der Zeit auch.
Und ich habe dann verstanden, ihr habt euch damit beschäftigt, was jetzt im Prinzip die Situation ist mit den Ermessensspielräumen und welche Verhaltensoptionen tatsächlich im Unternehmen vorkommen. Und im zweiten Schritt wurde dann, Michael, eine Befragung von Mitarbeitern und Führungskräften durchgeführt. Wie wurde dann vorgegangen bei der Abfrage und wer hat konkret an der Befragung teilgenommen?
Ja, also wir haben das Team um Sibylle, das haben wir ja im Grunde genutzt als so eine Art Kerngruppe aus der gesamten, aus diesem gesamten Belegschaft da, 130 Mitarbeiter insgesamt. Und wir haben dann diese 20 Fallsituationen in eine Online-Befragung gegossen und haben im Grunde alle involviert. Also wir sind dann wieder auf alle Mitarbeiter, die in diesem direkten telefonischen Kundenkontakt stehen, auf alle Führungskräfte zugegangen, also etwa dieser Scope von 130. Und dann sollte jeder dieser Mitarbeiter jede einzelne Situation für sich bewerten. Ja, und das bedeutet für jede Fallsituation jetzt mal exemplarisch beschrieben. Also jeder Mitarbeiter geht erstmal hin, nimmt sich so eine Situation vor und beurteilt jede einzelne Verhaltensoption auf einer Skala von 0 bis 10. Wir kennen das vom NPS im Hinblick darauf, wie kundenorientiert ist diese Verhaltensoption. Und dann bitten wir ihn abschließend noch, also ich mache mal ein Beispiel, wir hätten 4 mögliche Optionen, wie wir auf eine bestimmte Situation reagieren können als Mitarbeiter. Und er soll uns dann bitte sagen, welche der 4 Verhaltensoptionen ist denn bei ihm so die gängige Praxis? Also was tut er tendenziell? Genau, und das ist die Aufgabe, das passiert dann 20 Mal und damit ist die Abfrage auch schon zu Ende. Ne?
Und damit hatte eigentlich auch jeder Mitarbeiter wunderbar die Möglichkeit, zu dem Thema, was ihr vorher diskutiert hattet, mal eine Stellung zu beziehen und seine eigenen Erfahrungen mit einzubringen. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde dann ein weiterer Workshop abgehalten, Sibylle. Wen habt ihr denn da dann eingeladen? Waren das wieder die 13 zu Beginn oder waren das noch mehr Mitarbeiter?
Ja, also tatsächlich hatten wir zwei Ergebnisworkshops, weil wir es an einem Tag nicht ganz geschafft haben. Aber in den Workshops selber, in beiden waren die gleichen Mitarbeiter und Führungskräfte mit dabei, die wir auch schon bei der Konzeption mit eingebunden hatten. Hintergrund einfach, wir wollten Kontinuität haben und so war natürlich auch die Methode und die Sachverhalte schon gut bekannt bei den Mitarbeitern.
Und wie seid ihr dann vorgegangen, um dann eine Lösung draus zu entwickeln aus diesem Workshop heraus?
Zum Teil war die Lösungsfindung recht einfach. Da kann ich anknüpfen an das, was Michael gesagt hat. Wenn natürlich eine Lösungsoption wirklich alles andere geschlagen hat und von den Mitarbeitern in ihrer Praxis so bestätigt wurde, dann haben wir das überwiegend beibehalten. Zum Teil war es aber auch tatsächlich ein echtes Ringen um die beste Lösung. Weil ja zu jedem der Beispiele hatten wir ja mindestens 4 Antwortoptionen zur Auswahl gestellt. Da gab es dann eindeutige Befragungsergebnisse, wie gesagt, die wir dann übernommen haben. Und zum Teil gab es eben auch Rückmeldungen, wo sich's fast gleichmäßig verteilt hat. Und in diesen Sachverhalten war eben genau dieses Ringen dann um das Richtige, um die richtige Lösung. Ich nehme mal konkret ein Beispiel vielleicht aus der Lebensversicherung. Es ruft ein Kunde an wegen des bevorstehenden Ablaufs seiner Lebensversicherung und er möchte wissen, was er jetzt zu beachten hat. Das ist natürlich ein Sachverhalt, da kann sich der Sachbearbeiter relativ einfach machen und dem Kunden sagen, dass er ja noch einen Brief bekommt, in dem alle Modalitäten beschrieben sind und erläutert sind und er soll sich doch bitte noch ein bisschen gedulden. Oder ich könnte als Sachbearbeiter hergehen und im Interesse meines Arbeitgebers, aber auch im Interesse des Kunden, ihn einfach auch darauf ansprechen, dass er natürlich auch Möglichkeiten hat, sein Geld bei uns wieder anzulegen, zum Beispiel im Rahmen seiner Altersvorsorge. Beides wäre erstmal richtig gewesen. Im konkreten Beispiel, da haben wir uns dann das genauer angeguckt und haben uns dann für eine Lösung entschieden, die sich aus 2 Vorschlägen zusammengesetzt hat. Und die Lösung war hier, dass dem Kunden erstens die Modalitäten für die Auszahlung erläutert werden, zweitens dann gleich geprüft wird, ob der Kunde wegen der Anforderungen zum Geldwäschegesetz bereits identifiziert ist und drittens, dass man ihm dann die Wiederanlagemöglichkeiten tatsächlich auch konkret erläutert. Über die Beispiele hinaus gab es noch Punkte, die wir im Ergebnisworkshop nicht entscheiden konnten, weil bestehende Arbeitsanweisungen angepasst werden mussten. Das haben wir dann als Führungskräfte mitgenommen und an der Stelle nachgearbeitet.
Also im Prinzip habt ihr mit diesen 2 Workshops eure 20 Graubereiche zumindest schon mal besser verstanden und in den meisten Fällen auch eine klare Lösung gefunden. Die Ergebnisse musstet ihr dann ja auch wieder kommunizieren. Was habt ihr denn dafür Kanäle gewählt?
Ja, das war für uns ein ganz wichtiger Punkt und auch auf das hat eigentlich Michael schon eingangs darauf hingewiesen. Stichwort Einbindung unserer Mitarbeiter. Das war uns sehr wichtig und deswegen haben wir gemeinsam in unserem Workshop festgelegt, dass die Workshop-Teilnehmer ihren Kolleginnen und Kollegen die Ergebnisse und die Lösungsfindung vorstellen sollten, also jeweils an ihrem Standort und in allen Gruppen des Standorts. Und wir haben darüber hinaus die Ergebnisse für alle nachvollziehbar in unserem Wissenstool hinterlegt, sodass jederzeit natürlich nachgelesen werden konnte. Was wir darüber hinaus gemacht haben, ist, dass unsere Teamleiter bei den Coachings darauf achten, wie der Rahmen eingehalten wird bei den Lösungen. Und wir haben zudem Standortpaten und verantwortliche Führungskräfte dann festgelegt, die sich auch weiterhin mit den Themen befassen und als Ansprechpartner fungieren. Und wir haben auch tatsächlich in der Nachfolge 5 weitere Graubereiche erarbeitet, die den Mitarbeitern aufgefallen sind. Es gibt natürlich nicht unendlich viele Beispiele, aber doch etliche.
Wie lange läuft denn ungefähr dann noch so der Coaching-Prozess, bis du sagst, ich glaube, jetzt haben sich alle Mitarbeiter ziemlich an das gewöhnt, was wir als Ideallösung gemeinsam erarbeitet haben? Hast du da Erfahrungen?
Ja, also ich glaube, das ist schon sehr unterschiedlich und kommt von auf den jeweiligen Mitarbeiter drauf an und auch auf den Teamleiter, wie er es natürlich auch konkret nachhält. Aber die Umsetzung ist sehr, sehr schnell erfolgt.
Michael, zu dir nochmal kurz. Welche Vorteile, vor allem jetzt auch gerade bei der SV, hat denn die Methode aus deiner Sicht gehabt für die SV?
Ich würde gerne einen Satz vorne kurz ausholen dazu. Also wir haben eben in unserem Unternehmen eine Vision, dass alles, was wir unseren Kunden anbieten, mobilisieren soll. Das heißt, wir wollen Mitarbeiter für ein Thema auch entfachen, anzünden. Wir brauchen eine schnelle Umsetzung und das soll nachhaltig sein. Und ich finde, das drückt sich in diesem Instrument ganz hervorragend aus. Also ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau erinnern. Das liegt jetzt 2-3 Jahre zurück, Sibylle, ne, als wir damit begonnen haben. Aber es ging sehr schnell. Das heißt also, vom Setup bis zur Lösung haben wir circa 8 Wochen gebraucht. Also erster Workshop, dann die Online-Befragung und die 2 Ergebnis-Workshops, die Sibylle beschrieben hat. Das ist, glaube ich, schon eine hohe Geschwindigkeit, wenn man sagt, man will aus Kundensicht wirklich nachhaltig was verändern. Was die Mobilisierung angeht, also ich finde, wir haben hier ein Instrument, was eine hohe Akzeptanz der Ergebnisse beziehungsweise dessen hat, was sich ändern muss. Insbesondere bei den Mitarbeitern, weil das komplett von denen kommt. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Situation beschrieben, sie haben die Verhaltensoptionen gezeigt und sie haben dann auch im Schlussworkshop die Lösung gemeinsam erarbeitet miteinander. Und das ist, glaube ich, schon mal ein unglaublich starker Aspekt, der auch zum Erfolg dann beiträgt. Ich finde interessant, es hat auch bei Führungskräften und Managern eine hohe Beliebtheit, dieses Instrument. Das Beispiel, was Sibylle geschildert hat, macht es, glaube ich, sehr gut deutlich. Wir reden nicht über irgendwelche IT- und Prozessanpassungen, sondern wir reden im Grunde über das Verhalten im direkten Kundenkontakt. Und das kann sofort verändert werden. Wir kennen das ja ansonsten, ne? Wir haben eine tolle Idee, wie man einen Prozess anders machen kann und dann kommt man in der IT-Priorisierungsliste auf Platz 184 und weiß, in 5 Jahren ist man vielleicht dran an der Ecke. Also auch das, glaube ich, trägt extrem dazu bei. Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt, was die Nachhaltigkeit angeht. Ich habe es gesagt, das liegt jetzt 2-3 Jahre zurück. Und ich glaube, die Methode wird immer noch genutzt bei euch, Sibylle, auch für ganz andere Felder, wo ihr sie einsetzen könnt und die Ergebnisse werden nach wie vor so umgesetzt. Ja, ich glaube, dass das spricht dafür, dass das kein Strohfeuer ist, sondern lange anhält.
Sibylle, ist es kein Strohfeuer? Hält's lange an? Wie siehst du's?
Ja, ich hoffe es natürlich, muss ich sagen, aber tatsächlich sind wir auch in anderen Themen dran, das kann ich tatsächlich bestätigen. Und ich kann auch bestätigen, was Michael sagt, was in Bezug auf unsere Mitarbeiter, also die Einbindung der Mitarbeiter, das sehe ich tatsächlich als den größten Vorteil dieser Methode, weil sie tatsächlich, Michael hat es auch schon gesagt, damit eine deutlich höhere Akzeptanz einfach bekommt. Und schließlich sind es natürlich auch die Mitarbeiter, die den Kunden, ich sag's mal salopp, im wahrsten Sinne des Wortes täglich am Ohr haben. Sie sind's, die wissen, was gut handelbar ist oder eben auch nicht. Und was ich auch als großen Vorteil empfunden habe, war die schnelle Umsetzungsgeschwindigkeit. Michael hat die 8 Wochen genannt. Also wir haben noch weitere 2 Monate gebraucht, bis wir dann tatsächlich die Kommunikation für alle Mitarbeiter durchgeführt hatten. Aber 4 Monate in Summe ist trotzdem eine relativ hohe Umsetzungsgeschwindigkeit. Als Erfolg als Erfolg würde ich außerdem werten, dass wir tatsächlich im Ergebnis einheitlicher kommunizieren und auch verständlicher kommunizieren Richtung unseren Kunden. Und auch, dass unsere Mitarbeiter tatsächlich mehr Sicherheit in diesem Rahmen erhalten haben. Und was natürlich für uns jetzt auch nicht als Unternehmen ganz von der Hand zu weisen ist und für uns auch wichtig war, es hat auch positive Effekte auf die Kundenzufriedenheit. Und insofern, Michael, an der Stelle einfach nochmal herzlichen Dank an dich und dein Team für die Unterstützung und das, was wir dort gemeinsam gemacht haben.
Prima. Dann sind wir aber auch schon am Ende angelangt. Jetzt ist die Zeit wirklich verflogen. Wir haben einen konkreten Praxisfall durchlaufen. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für die offenen Worte, dass ihr auch praktisch aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Ganz herzlichen Dank.
Gerne, danke.
Gern geschehen.
Das waren Sibylle Reichenecker, Abteilungsleiterin Kundenservice bei der SV Sparkassenversicherung in Stuttgart und Michael Kullmann, Managing Partner und Gründer der MSR Consulting Group in Köln. CX Talks bedankt sich an dieser Stelle auch bei seinem Sponsor Paulus Risalt, dem Beratungspartner für den gehobenen Mittelstand und agile Konzerne, wenn es darum geht, die Kundenloyalität, das Mitarbeiterengagement oder Kostenstrukturen zu optimieren, mit oder ohne Softwarelösungen führender Anbieter. Paulus Risalt lässt sich dabei zu 100% am realisierten Erfolg seiner maßgeschneiderten Umsetzungskonzepte messen. Mehr Informationen unter www.paulusrisalt.de. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Hat Ihnen die Sendung gefallen? Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie eine positive Bewertung auf Apple oder Spotify Podcast hinterlassen. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dann tun Sie es doch am besten jetzt gleich. Dann verpassen Sie auch keine Sendung, denn in 2 Wochen geht es weiter. Bleiben Sie uns gewogen. Ich freue mich auf Sie. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcast. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.